SWR aktuell Kontext.
Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Die Wahl wird spannend, denn in letzten Umfragen liegen SPD und CDU nahezu gleich auf. Die weitgehend geräuschlos regierende Ampelkoalition steht jedenfalls vor dem Aus, weil nicht klar ist, ob es die FDP überhaupt wieder in den Landtag schafft. Wir schauen in den nächsten Minuten auf die Ausgangslage vor dieser Wahl. Ich bin Bernhard Seiler. Guten Tag. Rheinland-Pfalz gilt als strukturkonservativ. Viele Menschen schätzen Kontinuität und wollen tendenziell Bestehendes beibehalten. Jahrzehntelang war Rheinland-Pfalz eine sichere Bank für die CDU. Seit 35 Jahren regiert aber die SPD das Land. Und nun ist die wahrscheinlichste Konstellation eine große Koalition aus diesen beiden Parteien. Die Frage ist wohl nur noch, geschieht das unter SPD-Führung mit Alexander Schweizer als altem und neuem Ministerpräsidenten oder stellt mit Gordon Schnieder mal wieder die CDU den Regierungschef? Matthias Zahn aus unserer Redaktion Landespolitik Rheinland-Pfalz berichtet.
Aus Liebe zum Land. Die SPD umarmt mit ihrem Slogan das Wahlvolk förmlich. Ministerpräsident und Spitzenkandidat Alexander Schweizer verkauft sich als bodenständig.
Ich kenne das Land, ich kenne die Leute, ich liebe das Land und dafür stehe ich und das wissen die Menschen dann auch in diesem Wahlkampf.
Seit mehr als 30 Jahren ist die SPD an der Macht. Da fällt es schwer, noch große Reformbaustellen zu benennen. Im Wahlkampf verspricht die SPD zum Beispiel, Schulbücher kostenlos zu machen oder Dorfkneipen zu unterstützen. Alles ist auf Spitzenkandidat Schweizer zugeschnitten. Die Trierer Politikprofessorin Claudia Rizzi.
Vor allem geht es darum, diesen Landesvater bekannt zu machen und generell zu sagen, ja, das ist doch eigentlich hier eine Situation, ihr habt doch gar nicht den Wechselwillen, es läuft gut. Und das ist vielleicht so ein bisschen mehr die Umarmung der Bürgerinnen und Bürger.
Die manche wohl auch als Umklammerung empfinden. Denn Probleme gibt es genug in Rheinland-Pfalz. Hochverschuldete Kommunen, die nicht mehr investieren können, eklige Schultoiletten, marode Straßen und Brücken. Jede Menge Stoff für ein Wahlkampffeuerwerk der Opposition eigentlich. Doch CDU-Herausforderer Gordon Schnieder gibt sich betont sachlich, führt einen unauffälligen Wahlkampf ohne Emotionen oder gar Attacken.
Es ist wichtig rüberzubringen, dass es kein Wahlkampf gegen jemanden ist, sondern es ist ein Wahlkampf für die Themen, wo wir stehen, wo ich persönlich stehe, wo ich dieses Land hinführen möchte.
Schnieder verspricht unter anderem einen Eigenheimzuschuss für Familien, er will Klammenkommunen mehr Geld geben. Insgesamt aber bleibt der Herausforderer von der CDU blass.
Gordon Schnieder ist sehr fleißig, er reist durchs Land, er hat immens viele Termine, er ist natürlich auf den Plakaten sehr präsent und trotzdem wird er nicht so viel wahrgenommen. Wird auch noch nicht so richtig als eine Führungspersönlichkeit von vielen Rheinland-Pfälzerinnen und Pfälzern erkannt. Und das ist tatsächlich jetzt mit Blick auf den nahenden Wahltermin ein richtiges Problem.
Dazu kommt, in den Umfragen hat die CDU ihren komfortablen Vorsprung eingebüßt. Die SPD ist ihr inzwischen dicht auf den Fersen, ist laut ARD-Umfrage bis auf 1 Prozentpunkt herangerückt. Im TV-Duell konnte CDU-Herausforderer Schnieder zwar punkten, insgesamt ist es der CDU aber bisher nicht gelungen, ein markantes Profil zu entwickeln, so Politikprofessorin Claudia Rizzi.
Man hat tatsächlich den Eindruck, dass die CDU wieder in diesem Wahlkampf den Eindruck gehabt hatte, es gibt so einen starken Wechselwillen im Land. Wir können da ein bisschen in der Manier eines Schlafwagens vielleicht auch zur Wahl hintuckern. Und es zeigt sich jetzt wieder mit Blick auf die Umfrageergebnisse, in denen die SPD jetzt hinzugewonnen hat über die letzten Wochen, dass das nie eine gute Strategie für einen Wahlkampf sein kann.
Die AfD könnte ihr Ergebnis von der letzten Wahl mehr als verdoppeln. Die FDP kämpft ums politische Überleben und die Grünen gegen den Trend, dass Klimaschutz als Thema nicht mehr so zieht. Die meisten im politischen Betrieb scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass es auf eine große Koalition nach der Wahl hinausläuft. Insgesamt ein seltsam träger Wahlkampf.
Was mich ein bisschen erstaunt in diesem Wahlkampf, ist, dass da doch so sehr viel Zufriedenheit scheinbar mit der aktuellen Situation in Rheinland-Pfalz bei den Parteien vorherrscht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit tatsächlich ganz nah bei den Bürgerinnen und Bürgern sind.
Die Politikwissenschaftlerin Claudia Rizzi von der Universität Trier. Dass bei den Bürgern nur Zufriedenheit herrscht über die Landespolitik, kann man wirklich nicht sagen. Ein Punkt, der viele aufregt, ist der Zustand des Gesundheitswesens, speziell der Ärztemangel. Auf einen Termin beim Facharzt warten Patienten in Deutschland mittlerweile im Schnitt 42 Tage, also rund 6 Wochen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Und in ländlichen Regionen sind die Wartezeiten tendenziell noch länger. In Wittlich in der Eifel zum Beispiel gibt es viel mehr Patienten, als der Kardiologe Eduard Uhrig behandeln kann. Von dort berichtet SWR Aktuell-Reporter Christian Altmaier.
Aufgrund aktuell sehr hohen Terminanfragen können wir nicht alle neuen Patienten aufnehmen.
Aufgrund eines erhöhten Patientenaufkommens kann es zu Wartezeiten am Telefon kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Doch das Verständnis hat Grenzen. Das weiß jeder, der schon einmal eine halbe Stunde in so einer Warteschleife gehangen hat oder monatelang auf den Termin beim Facharzt warten musste. Auch bei dem Herzfacharzt Eduard Uhrig aus Wittlich müssen sich Patientinnen und Patienten mitunter monatelang gedulden. Denn der Andrang ist groß.
Die Zahlen von Patienten sind dramatisch gestiegen. Pro Tag habe ich etwa 30 Patienten. Es gibt auch viele Anfragen aus Hunsrück, aus Dauner Gegend, aus Schweich. Sogar Patienten aus Trier fragen nach.
Manche muss der Kardiologe ablehnen. Dabei gibt es auf dem Papier eigentlich genug Kardiologen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung sind alle Arztsitze besetzt. Die Zahl der Arztsitze basiert aber auf älteren Bevölkerungszahlen. Und die Stadt Wittlich ist seitdem zum Beispiel gewachsen. Die Menschen werden immer älter und müssen deshalb häufiger zum Arzt.
Der Bedarf ist da und wird weiter steigen. Also ich könnte ruhig noch einen Kollegen hier beschäftigen. Und das wäre mein Wunsch. Das wäre eine große Entlastung für mich und vor allem für Patienten, ja, dass die schnellere Termine bekommen und schnell untersucht und behandelt werden.
Uhrig hat daher bei der Kassenärztlichen Vereinigung beantragt, dass er einen halben Arztsitz in Wittlich dazu bekommt, um eine Kollegin einzustellen. Im März wird über seinen Antrag entschieden. Die Kassenärztliche Vereinigung fordert aber schon länger, Ärzte freier entscheiden zu lassen, wo sie sich niederlassen wollen. Doch selbst wenn die Politik reagiert, das wird dauern. Währenddessen landen viele Patientinnen und Patienten weiter in der Warteschleife.
Bitte versuchen Sie später erneut. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Wochenlange Wartezeiten in der Arztpraxis sind ein großes Ärgernis. Aber es gibt ja dann auch noch die Fälle, in denen es unmittelbar um Leben und Tod geht, in denen jede Sekunde zählt. Und da ist schnelle Hilfe in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz eine besondere Herausforderung. Viele Kommunen investieren deshalb freiwillig in sogenannte First-Responder-Gruppen. Das sind ehrenamtliche Ersthelfer, die im eigenen Ort schneller zur Stelle sind als der Rettungsdienst. Unser Reporter Tim Seinisch hat eine First-Responder-Gruppe in Mielen im Rhein-Lahn-Kreis getroffen.
15 Minuten darf der Rettungswagen bis zum Einsatz brauchen. Bei besonders schweren Notfällen aber kann auch das laut Experten schon zu lang sein. Beispiel Herzstillstand. Das Warten auf den Krankenwagen wird für Angehörige dann zermürbend. Das weiß Florian Schulz aus Mielen aus eigener Erfahrung. Sein Großvater war vor rund 5 Jahren zusammengebrochen.
Da habe ich halt allein auf der Straße gesessen und allein die 10 Minuten, bis der RTW aus Naschstetten hier war, das war schon echt lang. Das hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde und da habe ich gesagt, hier auf jeden Fall, das ziehen wir durch.
Schulz zieht durch und gründet nach dem Vorfall gemeinsam mit einem Freund die First Responder Gruppe Mielen. Angegliedert ist sie an den DRK-Ortsverband, ansonsten dürfe die Leitstelle sie nicht alarmieren. Die Finanzierung übernimmt die Ortsgemeinde. Mittlerweile zählt die Gruppe 16 Mitglieder. Jeder von ihnen hat einen Notfallrucksack daheim, berichtet Gruppenleiter Andreas Retzel.
Die meisten unserer Helfer haben den Rucksack bereits im Auto liegen, genauso wie die Dienstkleidung, können also von jedem Ort jederzeit zum Einsatz fahren. Wir haben im Allgemeinen jede Einsatzstelle im Ort in unter 2 Minuten mit einem Helfer mindestens erreicht.
Ihren Wert für die Rettungskette haben längst auch andere Kommunen erkannt. Die Verbandsgemeinde Puderbach und auch die Verbandsgemeinde Walmeroth im Westerwald investieren pro Jahr 5-stellige Summen. Sie machen das, weil die First Responder offiziell nicht zum Rettungsdienst zählen und deshalb für ihre Einsätze kein Geld von den Krankenkassen bekommen. Nicht der einzige Unterschied zum Rettungsdienst.
Es gibt da keine standardisierte Ausbildung. Für uns wurden jetzt über das Rote Kreuz auferlegt, dass wir 80 Stunden Ausbildung absolvieren müssen, um hier aktiv werden zu können.
Ob das Land zukünftig einheitliche Leitlinien vorgeben möchte oder ob das First Responder-System in Zukunft mehr gefördert werden soll, darauf gab es innerhalb von einer Woche keine Antwort aus dem Innenministerium. Die Gruppe aus Mielen zumindest würde sich mehr Einheitlichkeit wünschen, sagt Florian Schulz.
Wir haben hier einige Anfragen schon gehabt aus Nachbarorten. Wir würden jederzeit alles offenlegen. Wir wollen ja fördern, dass mehr Gruppen an den Start gehen. Aber ich denke, wenn es da einheitliche Regeln geben würde, dann wäre das Ganze natürlich einfacher. Vielleicht könnte man ja sogar Hilfestellungen an die Hand geben. Wie gründet man eine First Responder-Gruppe oder wie auch immer?
Da wäre dann wieder die Landespolitik gefragt. Die Gesundheitsversorgung ist eines der großen Themen, um die sich der künftige Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz wird kümmern müssen. Die Landtagswahl am Sonntag wird darüber entscheiden, wer dieses Amt künftig ausübt. Der jetzige Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD würde es gerne bleiben. und stellt sich an diesem Sonntag erstmals dem Wählervotum. Er war im Sommer 2024 als Nachfolger von Malu Dreyer ins Amt gekommen. Seither reist er rastlos durchs Land, um sich und seine politischen Ziele bekannt zu machen. Am Ende zählt immer die Nähe zu den Menschen, so Schweizers Überzeugung. Dirk Rothenkirch weiß mehr über den SPD-Spitzenkandidaten.
Alexander Schweizer, 52 Jahre, verheiratet, drei Kinder, ist Rheinland-Pfälzer durch und durch. Genauer gesagt Südpfälzer, wie er gerne und häufig erwähnt. Die ersten 6 Jahre seines Lebens verbringt er jedoch auf Flüssen, auf einem Schiff.
Also mein Vater ist ja Binnenschiffer gewesen und wir haben da als Familie auch an Bord gelebt. Die ersten 6 Jahre meines Lebens habe ich an Bord gelebt. Geburtstage, Weihnachten, alles an Bord erlebt und hab da auch laufen gelernt und Fahrradfahren im Hafen.
Schon mit 16 zieht es Schweizer in die Politik. Er wird Juso-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz. 2006 gelingt ihm der Sprung in den Landtag. Sein Mentor Kurt Beck, der langjährige Ministerpräsident, macht Schweizer zum Staatssekretär, später zum Sozialminister. Unter Malu Dreyer führt er ebenfalls das Ressort Arbeit und Soziales, bis ihm Dreyer im Juli 2024 anbietet, ihre Nachfolge anzutreten. Jetzt, in diesem Wahlkampf, gilt es für Schweizer erstmals das Ministerpräsidentenamt zu verteidigen. Die SPD hat ihre Kampagne komplett auf ihren Spitzenkandidaten zugeschnitten. Der etwas pathetisch daherkommende SPD-Wahlkampfslogan aus Liebe zum Land, für Schweizer kein Problem.
Dafür stehe ich ganz selbstbewusst und sage auch, ja, ich habe viel Erfahrung in Rheinland-Pfalz. Ich kenne das Land, ich kenne die Leute, ich liebe das Land und dafür stehe ich und das wissen die Menschen dann auch in diesem Wahlkampf.
Rund 1000 Großplakate haben die Sozialdemokraten in ganz Rheinland-Pfalz aufgestellt, damit der 2,6 Meter große Schweizer noch weniger zu übersehen ist. Auf den Plakaten wird er mal als tatkräftig, mal als verlässlich oder herzlich wie das Land bezeichnet. Er selbst beschreibt sich so.
Ich glaube, ich bin bodenständig. Ich habe durchaus auch Humor und man sagt mir nach, dass ich einigermaßen arbeitsdiszipliniert bin. Und das stimmt auch. Ich arbeite viel, schlafe wenig und komme gut damit zurecht, weil es mir um was geht.
Ihm ist klar, die Popularität von Beck und Dreyer waren jahrzehntelang die Basis für die Erfolge der Landes-SPD.
In Rheinland-Pfalz haben wir in den letzten Jahren immer erlebt, am Ende ist auch entscheidend, wer steht an der Spitze, wer soll das Land führen. Das war bei Kurt Beck so, es war bei Malu Dreyer so und es soll auch bei mir so sein.
Abgeschaut und übernommen hat Schweizer auch das Credo von Mentor Kurt Beck, nahe bei den Leuten zu sein. Haustürwahlkampf bis die Socken qualmen, wurde den SPD-Kandidaten und Helfern somit verordnet. An mehr als 100.000 Türen haben sie nach Angaben der Partei schon geklopft und geklingelt. Bis zum Wahltag, so der Aufruf des Spitzenkandidaten, sollen noch viele weitere hinzukommen.
Wahlkampf ist Marathon, Wahlkampf ist die Extrameile, Wahlkampf ist rausgehen bei jedem Wind und bei jedem Wetter und an den Menschen auch dranbleiben, wenn es mal schwierig wird, aber dann auch die Belohnung zu bekommen. Ich weiß, dass wir die Extrameile gehen und ich weiß, wir kriegen deshalb auch das extra Ergebnis für die rheinland-pfälzische Sozialdemokratie.
SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweizer. Er möchte gerne Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz bleiben. Gordon Schnieder von der CDU möchte es gerne werden und damit nach 35 Jahren Opposition die Staatskanzlei wieder für seine Partei zurückerobern. Auch Schnieder, der jetzt 50 Jahre alt ist, hat früh mit Politik angefangen. Mit 15 trat er in die Junge Union ein. Er ist studierter Finanzwirt. 2016 zog er in den Landtag ein. Seit 1,5 Jahren ist er CDU-Landesvorsitzender. Die Fraktion im Landtag führt er seit dem Frühjahr 2023. Schnieder hat 3 Kinder und lebt in Birresborn in der Vulkaneifel. Und er ist der Bruder von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Petra Wagner war mit Gordon Schnieder im Wahlkampf unterwegs.
Landau in der Pfalz. Ein kühler Morgen auf dem Gelände des Geothermiewerks. Der Spitzenkandidat der CDU, Gordon Schnieder, vorschriftsmäßig mit Schutzbrille, Weste und Sicherheitsschuhen ausgestattet, lässt sich vom technischen Direktor Stefan Brandt die Anlage erklären.
Der Kern dieser Anlage ist die Entfernung von Verunreinigungen durch Fehlungsreaktion. Das findet in diesen 1, 2, 3 kleinen Kesseln statt.
Hier in der Südpfalz wird Lithium gefördert, das zum Beispiel für Batterien von E-Autos gebraucht wird. Ein komplizierter technischer Prozess. Gordon Schnieder hört aufmerksam zu. In der Schule habe er Chemieleistung gehabt, sagt er. Das helfe, die Materie zu verstehen.
Das eine oder andere habe ich aber verstanden. Also die Ionentauscher und die anderen Salze, die jetzt noch mit drin sind und wie man es rausholt, das habe ich dann kapiert, auch dass Natriumchlorid eben vorher ausflockt. Und dann habe ich gedacht, ach, so ein bisschen was hängen geblieben.
Der Termin in Landau reiht sich in eine lange Liste ein. Bis zum Wahltag will Schnieder alle 52 rheinland-pfälzische Wahlkreise besuchen, mit den Menschen ins Gespräch kommen. Der 50-Jährige ist zurückhaltend, keiner, der sich in Szene setzt. Das ist recht ungewöhnlich für einen Politiker. Schnieder, studierter Finanzwirt aus Birsborn, einem kleinen Dorf in der Eifel, wirkt fast nie gehetzt. Er nimmt sich viel Zeit für Gespräche mit den Bürgern. Am Nachmittag ist Schnieder bei einer Diskussion mit Landwirten auf dem Pfalzmarkt in Mutterstadt. Er spricht über den Abbau von Bürokratie und das rheinland-pfälzische Klimaschutzgesetz. Das Land will bis 2040 klimaneutral werden und damit 5 Jahre früher als der Bund. Schnieder würde dieses Gesetz gerne abschaffen.
Es schützt kein Klima, es basiert auf falschen Grundlagen, auf falschen Zahlenwerten, auf falschen Annahmen. Das trifft die wirklich CO2-belastende Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Wir haben einen chemischen Mittelstand mit 70.000 Mitarbeitern, die hier massiv betroffen sind. Die Klimaziele werden damit nicht besser. Das ist Wettbewerbsverzerrung, das belastet den Mittelstand. Und der Mittelstand aus Rheinland-Pfalz kann eben nicht einfach weggehen. Und wenn er schließt, kostet das Arbeitsplätze.
Die Reaktionen im Saal nach der Diskussion mit Schnieder sind verhalten positiv.
Also grundsätzlich finde ich Herr Schnieder sehr aufgeschlossen, der ganze Argumente gegenüber.
Ich habe grundsätzlich einen positiven Eindruck.
Zuhören tut er, das denke ich schon. Er macht sich auch Notizen, aber ob das im Endeffekt wirklich was bringt, weiß man nicht wirklich.
Schnieder geht es nicht um die schnelle Schlagzeile. Auch in den neuen Medien ist er wenig präsent. Er wolle viel mehr Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit vermitteln. Wohl auch deshalb betont Schnieder regelmäßig, dass nicht alles, was gewünscht ist, umgesetzt werden kann. Politik lebe vom Kompromiss. Er wolle auch deshalb nicht zu viel versprechen, sagt er nach der Diskussion in Mutterstadt.
Ich habe gesagt, was meine Ziele sind und wo ich gerne hin wollte. Wenn es eine Werbeveranstaltung wäre, wäre ich reingekommen und gesagt, hallo, ich bin euer künftiger Ministerpräsident, dann wird alles super und ich verspreche das alles. Wir haben hier einen ehrlichen Austausch miteinander geführt und das ist für mich wichtig. Wir müssen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, es ist heute auch klar geworden, dass ich nichts verspreche, was ich nicht halten kann und dass ich auch klar sage, wenn Dinge aus meiner Sicht nicht gehen, warum sie nicht gehen, dann brauche ich keinen anzuflunkern.
Nur das Versprechen, was man auch halten kann, das ist ein hehres Ziel, das CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder da anspricht. Die bisherige rheinland-pfälzische Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte bei ihrem Antritt einiges versprochen. Fast 400 Vorhaben stehen im Koalitionsvertrag. Besonders viele davon betreffen Klima und Umwelt. Und was davon wurde umgesetzt? Das SWR Data Lab hat es gecheckt und festgestellt, insgesamt hat die Ampel gar nicht so schlecht geliefert. Einzelheiten von Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion.
Wenn die Müllabfuhr in diesen Tagen durch Mainz rollt, dann sieht man die großen weißen Wagen zwar noch, aber man hört sie kaum. Denn die Müllautos sind elektrisch, wie Fahrer Steffen Rohmer erklärt.
Ich habe viele, wo dann vor mir laufen, dann irgendwann nach 5 Minuten merken, oh, hinter mir ist ja ein LKW. Gewöhnt mich auch dran, dann wird mal kurz mal die Hube ganz kurz angetüppt, ja. Und dann gehen die auch mal aus dem Weg.
Pro elektrische Müllfahrzeug werden nach Angaben der Stadt Mainz 30 Tonnen CO2 im Jahr eingespart. Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zum Klimaschutz im Land. Möglich gemacht hat das ein Geldtopf der Ampelregierung, auf den sie sich schon im Koalitionsvertrag geeinigt hatte.
Der Klimaschutz und die Folgen der Klimaerhitzung stellen unsere Kommunen vor große Herausforderungen. Dafür wollen wir sie durch geeignete Förderprogramme und durch Veränderung der bestehenden Richtlinien dabei unterstützen, Maßnahmen für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung umzusetzen.
Dieses Ziel umgesetzt. Mit dem kommunalen Investitionsprogramm Klima und Innovation, kurz KIPGI, gibt das Land 250 Millionen Euro. Zum Beispiel für Solaranlagen auf dem Schwimmbaddach in Walmerode im Westerwald, für Balkonkraftwerke in Koblenz, für mehr Grün auf dem Dach und weniger Asphalt in Trier oder eben für die E-Müllfahrzeuge in Mainz. Als SPD, FDP und Grüne vor gut 5 Jahren angetreten sind, war die Vorhabenliste vor allem für Klima- und Umweltthemen lang. Und nach Recherchen des SWR Data Labs sind 80% der Vorhaben in diesem Bereich auch umgesetzt, teilweise umgesetzt oder zumindest begonnen worden. Zum Vergleich, insgesamt hat die Ampel knapp die Hälfte dessen umgesetzt, was sie geplant hatte. Das Tool misst, wie viele der Vorgaben umgesetzt wurden, nicht allerdings wie gut. Klar ist aber, eine wichtige Voraussetzung für mehr Klimaschutz ist der Ausbau von erneuerbaren Energien, zum Beispiel aus Wind und Sonne. Auch so im Koalitionsvertrag zu lesen.
Das Ausbauziel 100% erneuerbare Energien bis 2030 soll ins Klimaschutzgesetz.
Und dieses Ziel festzuschreiben, das hat die Ampelregierung umgesetzt. Beim Ausbau von Windenergie läuft es derzeit zwar nicht perfekt, aber die Ampel gibt an, die Regeln für Windräder vereinfacht zu haben und verweist darauf, dass sie geprüft hat, wo Windkraft und Artenschutz zusammenpassen könnte. Auch für Solarenergie gab es mit dem Landessolargesetz ein paar Änderungen, die zu mehr PV-Anlagen führen könnten. Cosima Lindemann vom Naturschutzbund NABU in Rheinland-Pfalz sagt aber:
Wir haben uns tatsächlich immer gewünscht, dass man eine vernünftige Planung macht, dass wir vernünftige Flächenausweisungen macht für Windenergie, für Solarenergie.
Im Moment würden die regionalen Raumordnungspläne erstellt. Doch am Ende bleibe die Arbeit an überbelasteten Behörden hängen. Diese mit mehr Personal auszustatten, sei also ein wichtiger Schritt. Kurz gesagt, die Ampel hat sich auf den Weg gemacht. Der ist aber noch weit. Wenn Rheinland-Pfalz bis 2040 wirklich klimaneutral sein will, muss Klimaschutz und Anpassung bei einer neuen Regierung ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.
Und das wird dann auch einiges kosten. Überhaupt ist das Geld ein großes Streitthema in diesem Wahlkampf. Auch das Geld, das die Kommunen oft nicht haben. Stichwort Überschuldung. Die Spitzenkandidaten haben darüber auch im TV-Duell gestritten. SPD-Mann Schweizer hat dazu gesagt, er habe schon viel getan.
Ich habe alleine in meiner Amtszeit als Ministerpräsident etwas über anderthalb Jahre Entscheidungen getroffen in einer Größenordnung von 1,4 Milliarden Euro Landesmittel zugunsten der Kommunen. Wir haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz teilentschuldet. Das hat ihre Situation deutlich verbessert, hat ihnen die Zinslast von der Schulter genommen.
Sein Herausforderer Schnieder von der CDU konnte sich da ein gewisses Schmunzeln allerdings nicht verkneifen.
Die Kommunen sind in Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren strukturell unterfinanziert. Es gab zwei Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, die jeweils den SPD-geführten Landesregierungen auf den Tisch gelegt haben, dass ihr kommunaler Finanzausgleich verfassungswidrig ist. Und da helfen auch keine Investitionsmittel für neue Investitionen.
Kritik von CDU-Spitzenkandidat Schnieder im TV-Duell. Welche Folgen es haben kann, wenn Kommunen sparen müssen, erleben gerade auch die Menschen im Hunsrückort Raunen. Früher eine eigenständige Gemeinde. Vor 6 Jahren kam dann eine Fusion mit der Nachbargemeinde. Und nun fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger vergessen, vernachlässigt und abgehängt. Christian Altmaier hat sich in der Verbandsgemeinde umgehört.
Susanne Schäfer wollte eigentlich nur einen Reisepass beantragen. Doch über den Kontakt mit der Verbandsgemeindeverwaltung ärgert sie sich noch immer. Sie hatte nach einem Termin im Bürgerbüro in ihrem Heimatort Raunen gefragt. Doch dort sagte man ihr, in Raunen wäre erst in 4 Wochen ein Termin frei. Sie könne aber ja zur Verwaltung ins 10 Kilometer entfernte Herrstein fahren.
Wir haben doch hier ein Bürgerbüro in Raune. Wieso soll ich nach Herrstein fahren? Wir haben jetzt diese Woche das erste Mal das Bürgerbüro offen für dieses Jahr. Und das passt mir so gar nicht.
Die Erfahrung von Susanne Schäfer ist symbolisch für das, was die Bürgerinnen und Bürger von Raunen seit 6 Jahren erleben. Bis 2020 war der Hunsrückort noch der Sitz einer eigenen Verbandsgemeinde. Doch dann kam die Fusion mit Herrstein. Seitdem stehen im großen Amtsgebäude in Raunen viele Büros leer. Fast die gesamte Verwaltung ist nach Herrstein gezogen, ärgert sich Susanne Schäfer.
Wenn ich hier mitkriege, dass Wochen, zum Teil monatelang, das Bürgerbüro zu ist, wir auf dem Ordnungsamt niemand mehr sitzen haben, habe ich schon Bedenken, dass die das ausbluten lassen wollen. Und das enttäuscht mich schon schwer.
Für viele Bürgerinnen und Bürger in Raunen ist die Fusion noch immer ein Wunderpunkt. Gerade ältere Menschen hätten es schwer, sagt Heidi Jennecke. 10 Kilometer, das klinge erstmal wenig, doch wer nicht mobil sei, müsse jedes Mal jemanden finden, der fährt. Hinzu komme die Entfremdung von der Verwaltung.
Hier war es ja so, man hat den Mann vor Ort gekannt. Aber die Entfremdung in der Verwaltung tritt ein. Und dann kommen so Sprüche wie, die sitzen da unten in Herrstein und machen gerade, was sie wollen.
Am 22. März ist Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde. 7 Kandidatinnen und Kandidaten treten an und eine große Aufgabe wird es für den kommenden Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, Raunen und Herrstein zusammenzuführen. Das jedenfalls sagen die Menschen in Raunen. In Herrstein hingegen ist die Stimmung anders. Dort ist die Fusion längst kein Thema mehr, sagen die Bürger, auch wenn sie verstehen, dass die Nachbarn sich benachteiligt fühlen.
Für Herrstein selbst, denke ich, hat sich nichts geändert. Die Verwaltung ist noch hier und ist auch bürgernah, also das kann man nicht anders sagen.
Die weiten Wege zur VG Herrstein jetzt ist für viele schon schwierig. Jetzt in Zeiten von Homeoffice
dürfte das ja eigentlich kein Problem sein, da jetzt einen Teil in Raunen zu lassen.
Für Susanne Schäfer in Raunen wäre es schon schön, wenn zumindest das Bürgerbüro durchgehend geöffnet wäre. Doch erst kürzlich hat die Verwaltung angekündigt, künftig soll es nur noch an 3 statt 5 Tagen öffnen.
Viel Aufregung und kontroverse Diskussionen gab es in diesem Landtagswahlkampf auch über die Bildungspolitik. Ob Handyverbot im Unterricht, Gewalt an Schulen oder Deutschkurse für ausländische Schüler. Es gab und gibt viel zu streiten bei diesem Thema. Dass es den Kindern und Jugendlichen in der Schule gut geht und sie eine erfolgreiche Bildungskarriere starten, reklamieren allerdings alle Parteien für sich. Petra Wagner berichtet.
Amok-Alarm, Reizgasattacken. Ein Schüler bedroht eine Lehrerin mit einem Messer. Auf dem Schulhof werden Knallkörper geworfen. Es sind Meldungen wie diese, die viele Bürger verunsichern. Im Fokus steht besonders eine Schule in Ludwigshafen, der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsident Alexander Schweizer sah sich zu drastischen Mitteln gezwungen. Inzwischen patrouilliert die Polizei regelmäßig.
Wenn wir Einzelne haben, die an einer Schule seit Jahren oder seit Monaten Stress machen, dann werden sie vielleicht auch mal durch Polizei angesprochen. Wird auch da mal deutlich gemacht, hier ist eine Grenze erreicht.
Während die SPD von einzelnen Schulen mit solch gravierenden Problemen spricht, zeichnet die CDU im Wahlkampf ein deutlich düsteres Bild. Allein in den vergangenen Jahren habe es in Rheinland-Pfalz über 150 Belastungsanzeigen von Lehrern und Lehrerinnen gegeben, die von der Schulaufsicht weitgehend ignoriert wurden. Das sagt der CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder. Er fordert eine Art Taskforce, die dann eingreift, wenn es Probleme gibt.
Wir erleben eine Schule, wo sich Lehrer, Polizei an der Schule und Videoüberwachung auf den Fluren wünschen. So weit sind wir gekommen. Dann muss ich doch jetzt ohne Denkverbot alles auf den Tisch legen und fragen, wie komme ich in diesen Schulen weiter? Und dann brauche ich Schulpsychologen, ich brauche Schulsozialarbeit und ich brauche eben auch Personal, was sich dann darum kümmert, weil es einfach eine Situation ist, mit der die Schule alleine nicht mehr zurechtkommt.
Das Thema Gewalt an Schulen wird im rheinland-pfälzischen Wahlkampf viel diskutiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es in den meisten der 1600 Schulen im Land friedlich zugeht. Probleme gibt es dennoch. Die CDU sagt, Rheinland-Pfalz sei nach 35 Jahren SPD-Regierung zum Bildungsabstiegsland geworden. Viele Kinder seien, so die Überzeugung von CDU-Spitzenkandidat Schnieder, nicht reif für die Grundschule. Sie sprächen nicht oder nur schlecht Deutsch. Elementare Fähigkeiten wie einen Stift halten oder mit einer Schere umgehen fehlten. Die CDU setzt sich deshalb vehement für ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr ein. Eine Art Vorschule für alle Kinder, so Schnieder.
Dort wird Sprache nochmal gefördert und dort werden die anderen Vorläuferfähigkeiten eben auch gefördert, sodass wir am ersten Tag Grundschule wirklich mit Lesen, Schreiben, Rechnen beginnen.
Die SPD sieht den Vorschlag kritisch. Nicht zuletzt so das Argument, weil bereits 98% aller Kinder in Rheinland-Pfalz eine Kita besuchen. Der SPD-Bildungsminister setzt deshalb auf das Modell First Class. An rund 60 Schulen mit hohen Anforderungen in Rheinland-Pfalz werden die Kinder, die noch nicht so weit sind, in der ersten Klasse besonders gefördert. Außerdem wollen die Sozialdemokraten Kinder künftig früher als bisher vor dem Grundschuleintritt testen. Diesen Vorschlag hat allerdings auch die CDU gemacht. An dieser Stelle herrscht also weitgehend Einigkeit bei den großen Parteien. Bei genauerer Betrachtung liegen SPD und CDU ohnehin in Bildungsthemen nicht weit auseinander. Vielleicht sind das ja gute Voraussetzungen für die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz. Die Umfragen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Egal, welche der beiden großen Parteien am Ende die Nase vorn hat, nach jetzigem Stand werden sie mangels Alternativen in Rheinland-Pfalz wohl gemeinsam regieren.
Das war SWR Aktuell Kontext zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Am Sonntag entscheidet sich, wer das Land künftig regieren wird. Wir berichten dann live ab 18 Uhr in SWR Aktuell mit Prognosen und Analysen. Ich bin Bernhard Seiler. Danke fürs Zuhören.
Und nun eine Meldung in eigener Sache. Hören uns ab sofort in ARD Sounds. Aber nicht nur uns. Entdecken Sie Radio aus Ihrer Region. Exklusive Podcasts, Hörspiele, Reportagen sowie Musik- und Sport-Livestreams. Alles in einer App.
ARD Sounds.
Der Play-Button für den Tag.
Jetzt neu entdecken.
Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.